weil du Gedanken gibst an die Gegenwart hier in diesem Raum. Danke, dass du unsere Herzen nahe kommst. Dass wir unsere Herzen zu dir erheben tun. Danke für das Wirken deines Heiligen Geistes. Danke für alles Gute, was du uns gegeben hast. In der vergangenen Woche, in den letzten Monaten und Jahren. Danke für deine große Treue, Herr. Danke für die vielen Momente, wo wir deine Liebe erleben durften. Und danke, dass du uns Gnade gegeben hast. Gnade. Freut mich sehr, heute Vormittag hier bei euch zu sein,
nach
einigen Monaten mal wieder. Sehr viele bekannte Gesichter, freue mich, euch zu sehen. Ich habe mit Nico vorher kurz gesprochen, wo ihr denn gerade so dran seid, und er hat gemeint, ihr wärt beim Thema Gnade. Und so habe ich gedacht, nehme ich mich doch da einfach ein zu diesem Thema Gnade. Es könnte natürlich sein, dass ihr das eine oder andere schon gehört habt im Laufe der Predigt, oder noch hören werdet. Und wisst doch, wenn man mal 20 Jahre Glauben unterwegs ist, so viel Neues kommt dann doch immer. Aber Elementares, Wichtiges, Notwendiges, hoffe ich doch, dass jeden Sonntag kommt und auch heute, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Das Wort Gnade kommt ja in unserem Sprachgebrauch gar nicht so oft vor, so im Alltag. Und mir ist eingefallen, dass es das Wort gnadenlos gibt, ja, der hat es gnadenlos durchgezogen. Und da meint man ohne Rücksicht auf Verluste, ja, gnadenlos, da kommt das Wort vor. Oder wo mir es noch aufgefallen ist, der oder die hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Da hätte jemand sein Recht durchsetzen können, aber hat es bleiben lassen. Gnade vor Recht ergehen lassen. Und so gibt es ein paar Wendungen und ein paar Situationen, wo das Wort Gnade vorkommt, aber es sind gar nicht so viele Situationen in unserem Alltagsgebrauch, da wo wir hier unterwegs sind heutzutage. In der Bibel und im Glauben ist das Wort Gnade allerdings ein sehr zentrales Wort, ein elementares Wort. Unseren Glauben wird es ohne Gnade gar nicht geben. Und ich möchte heute ein Wort in den Mittelpunkt stellen, nämlich Johannes 1, Vers 16, ein sehr bekannter Vers, aber ein sehr schöner Vers, wie ich finde, wo es heißt, von seiner Fülle, von der Fülle Jesu, haben wir genommen Gnade um Gnade. Und das gefällt mir so, das Gnade um Gnade. Johannes hat ja auch schreiben können, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade. Ja? Dann wäre das eine trockene, aber auch klare Geschichte irgendwie. Aber dieses Gnade um Gnade, da spürt man so richtig den Prozess, da spürt man das Leben, da spürt man, dass der Mann dran geblieben ist, von der Gnade gelebt hat, sie gebraucht hat, sie aber auch immer wieder genommen hat. Und da ist mir gekommen, dieses mit der Gnade leben, das ist eigentlich wie das Atmen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild. Wenn man ausatmet, kann man etwas hergeben und etwas hergeben dürfen, zu Jesus geben dürfen. Das ist Gnade, stimmt das? Das ist Gnade. Und einatmen heißt etwas von ihm nehmen dürfen, etwas von ihm empfangen dürfen, nehmen, Gnade und Gnade, das ist eben auch Gnade. Ausatmen und einatmen, etwas hergeben, loslassen, ihm überlassen, ans Kreuz bringen ist Gnade. Und etwas Frisches, Neues, Göttliches vom Himmel zu empfangen, ist auch Gnade. Und wisst ihr was, dann habe ich eigentlich das meiste schon gesagt, das bedingt einander. Das eine geht nur ohne das, nicht ohne das andere, das ist beim Atmen auch so. Wenn ich nicht ausatme, kann ich danach nicht wieder einatmen. Und wenn ich nicht einatme, kann ich danach nicht wieder ausatmen. Und dieser Rhythmus, dieses Ein- und Ausatmen, das ist auch im Glauben was Wesentliches. So kommt Gnade in uns rein, so wirkt Gnade. Wir atmen aus und werden was los. Und wir atmen ein und bekommen was Neues. Und das die ganze Zeit. Das machen wir 24 Stunden am Tag. Und dort, wo das unterbrochen wird, da wird es sehr, sehr ernst. Also, von seiner Gnade, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Gnade fängt schon ganz vorne an, in 1. Mose 1. Ich habe mich im Zuge der Vorbereitung an meinen Professor für systematische Theologie erinnert. Er hat einen Satz geprägt. Und dieser Satz ist bei mir wirklich hängen geblieben. Der hat gesagt, der Professor Breyer, dass über, war auch ein Philosoph, also kommt jetzt auch ein bisschen philosophisch rüber, ja, man versteht es, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts, ist ganz und gar unverdient. Also Gnade. Ja? Bisschen geschraubt, Professor halt. Ja? Dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts, ist ganz und gar unverdient. Und dann hat er uns an den Anfang geführt, an die Schöpfung, ja, in die Zeit, wo noch nichts war oder wo noch vielleicht noch nicht mal die Zeit war, so ganz genau weiß man das ja alles nicht. Ja? Und Gott fängt an, etwas zu tun. Gott fängt an, die Schöpfung hervorzubringen. Gott will die Welt hinter dieser Gnade, dass da was entsteht. Da steht der Wille Gottes. Jedes Mal heißt es, und Gott sprach. Gott will die Welt. Gott will die Meere, das Licht, das Trockene. Gott will die Pflanzen und dann sind die Pflanzen entstanden. Gott wollte die Tiere, also sind die Tiere entstanden. Gott wollte den Menschen, also sind die Menschen entstanden und Gott wollte auch dich. Und deswegen sitzt du heute hier auf deinem Stuhl, wo du jetzt gerade sitzt. Wenn Gott dich nicht gewollt hätte, wärst du nicht da, du wärst nicht am Leben, du hättest keine Existenz. Dass du da bist, ist ein Beweis dafür, dass Gott dich will. Amen. Amen. Gott will jeden von uns. Und das ist doch schon mal ein ganz wunderbares Gnadenmittel gegen jede Form von Ablehnung. Das erlebt man ja auch zuweilen, ja. Zu wissen, ich bin gewollt, und zwar von der höchsten Autorität im Himmel und auf Erden, von dem lebendigen Schöpfer Gott, bin ich gewollt. Und jetzt du oder die oder jener will mich vielleicht nicht so oder lehnt mich ab. Naja gut, es könnte schöner sein, man könnte sich was anderes vorstellen. Aber was ist daran so schlimm, wenn ich doch wissen darf in meinem Inneren, ich bin gewollt von der höchsten Autorität von Gott selber. Dass es dich gibt, ist ganz und gar unverdient. Gott hat dich gemacht. Und deine Eltern mussten da auch einen guten Moment haben, wo sie mal zusammenkamen. Das war dann schon nötig, ja. Aber Gott war es, der dich gemacht hat. Und in dem du entstanden bist, ist ein Wille Gottes in Aktion getreten. Und wir können ja heute so viel wissen durch die Naturwissenschaften. Wir wissen ja, wie der Anfang des Lebens ist, wenn was da losgeht in so einer befruchteten Eizelle. Da gibt es da kleine Filmchen und Animationen und so. Und wie nach einem ausgeklügelten System und in einer atemberaubenden Geschwindigkeit die inneren Prozesse laufen in so einer befruchteten Zelle und dann werden 2 draus, 4, 8, 16, 32, 64 und 28, 256, das geht in einer unglaublichen Geschwindigkeit und in einer faszinierenden Präzision und nach 9 Monaten ist ein fertiges Menschenkind auf der Welt mit allem drum und dran. Ist doch unglaublich, oder? Und dahinter, hinter diesem Programm, hinter diesem Schöpfungsakt, dahinter steht der Wille Gottes. Du bist gewollt und das ist Gnade. Bei dem Einatmen, genau dieses, ich bin gewollt, einatmen. Gerade wenn draußen die Luft schlecht ist, ja, nicht die schlechte Luft einatmen, sondern die Luft Gottes einatmen. Ich bin gewollt und Ablehnung ein bisschen ausatmen, wo sie uns es geht weiter mit der Gnade. Mein 2. Punkt, dieses Gewolltsein ist ja nichts Selbstverständliches. Wir nehmen das ja heute auch als Christen oft ein bisschen selbstverständlich hin, aber in der Bibel ist es eigentlich nichts Selbstverständliches. Ich habe mich an die Situation erinnert, wo Petrus Jesus begegnet ist. Und da war ein besonderer Moment in seinem Leben und er prägt einen ganz besonderen Satz. Er sagt nämlich, geh weg von mir, Herr. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Kennt ihr das Zitat? Das? Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Der Petrus, der war ein gestandener Jude. Und er wusste ein paar Dinge, die wir heute immer so übrig haben. Er wusste etwas von der Heiligkeit Gottes. Und er hat gemerkt, in Jesus kommt ihm Gott selber entgegen. Da ist die Dimension Gottes in diesem Mann drin. Ja, das hat er gespürt. Und dann kommt aber nicht, ah toll, dass du da bist und auf dich haben wir schon lange gewartet, ja. Dann kommt was Zweites. Er spürt in dieser Gegenwart Gottes, er wird sich seiner Sündhaftigkeit bewusst. Und als er die sieht, sagt er ja, jetzt muss dieser Jesus eigentlich weggehen. Wir passen nicht zusammen. Ich, sündiger Mensch, und die Dimension Gottes in diesem Jesus, es passt nicht zusammen. Das eine ist Licht, das andere ist Finsternis, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ja, es passt nicht zusammen und deswegen prägt er diesen Satz. Umso erstaunlicher ist es, dass Gott ganz anders drauf ist. Das wissen wir auch aus der Bibel. Wenn man zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn anschaut, da merkt man, dass Gott ganz anders reagiert. Es passt ja wirklich nicht zusammen, der heilige Gott und der sündige Mensch. Es passt wirklich nicht zusammen, es ist ein Gegensatz. Aber dieser Gegensatz wird durch Gott selber überbrückt und auch das ist Gnade. Der verlorene Sohn, der hat ja den Vater ordentlich entehrt, ist abgedüst in die fernen Lande und kommt dann verlottert, verarmt, krank und kaputt wieder zurück. Und er kommt ja mit einem gewissen Zweifel, ihr könnt es nachlesen, ihr kennt auch die Geschichte, er kommt mit einem gewissen Zweifel, ob er da überhaupt willkommen ist. Er weiß genau, was er dem Vater angetan hat und er weiß auch ganz genau, dass er in seinem Zustand nicht zu diesem Vater passt. Ein reicher Mann, ein begüterter Mann, ein ehrenvoller Mann und da kommt dieser verlotterte Sohn daher. Sie passen nicht zusammen. Und der Vater, der sieht ihn aus der Ferne schon, es wird so schön beschrieben, sieht ihn kommen, läuft ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm. Und in dem Moment merkt der verlorene Sohn, dass er sein darf, so wie er ist. In diesem Moment erlebt er Annahme. Eigentlich wird das Unannehmbare von Gott angenommen. Und das ist ein ganz, ganz großes Wunder. Sein dürfen, kommen dürfen zu dem lebendigen Gott, so wie wir sind. Am besten ohne Selbstrechtfertigung, das hat der verlorene Sohn auch nicht versucht, sich zu rechtfertigen. Am besten mit allen unseren Schwächen und unseren Sünden, aber ohne Rechtfertigungsdruck. Das ist das Faszinierende, dass es bei Gott keinen Rechtfertigungsdruck gibt. Ja? Dass man nicht kommen muss und sich rechtfertigen muss, weil er es selbst für getan hat. Er und jetzt kommt der verlorene Sohn, er kommt in die Arme des Vaters und er merkt, ich darf sein. Ich darf so sein, wie ich bin. Und selbst das, was an mir ist, was ich mitgebracht habe, an Sünde, an Schmutz, an Negativem, es darf sein. Es darf einfach erstmal sein. Ich weiß nicht, ob euch diese Worte unruhig machen oder ruhig. Das kann beides sein. Aber es darf einfach erstmal sein. Und diesen Ruhepunkt, den dürfen wir erreichen, weil das Blut Jesu alles bedeckt. Auch unsere Sündhaftigkeit, auch das Negative, alles, was noch in unserem Leben zu finden ist, ist ja keiner von uns vollkommen. Es darf einfach erstmal sein. Und diesen Ruhepunkt, den möchte Gott uns geben und er möchte ihn uns auch gönnen. Es darf sein. Und wenn es sein darf, dann kann ich es auch in Ruhe anschauen. Dann kann ich anschauen, was lebe ich hier eigentlich. Und dieses Sein dürfen und anschauen können, das ist der Moment der Umkehr. Seid ihr da? Dem verlorenen Sohn wird dieser Punkt gegönnt. Ich bin ein sündiger Mensch. So kommt er ja, er weiß es ja, er kommt ja auch mit einem schlechten Gewissen. Und er kommt zum Vater und er merkt, das darf sein. Ich bin ein sündiger Mensch. Und das darf sein. Einatmen, einatmen, einatmen. Wenn wir ein bisschen fair sind, können wir danach einen Schritt weitergehen und können uns umdrehen und können uns gegenseitig in die Augen schauen und sagen, schau jetzt mal jemand Konkretes an, du bist ein sündiger Mensch. Und das darf sein. Das wäre dann doch fair, oder? Wenn Gott uns so entgegenkommt, und unseren Geschwistern und allen anderen natürlich auch, ja, dann dürfen wir es ihm doch nachmachen und ähnlich denken wie er. Du bist ein sündiger Mensch. Und das darf sein. An dieser Stelle zur Ruhe kommen. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich muss mich nicht rausreden. Ich muss es nicht irgendwie erklären. Ich muss es nicht beschönigen, es ist alles gar nicht nötig, weil ich sein darf, weil es sein darf, weil es einfach so erstmal stehen bleiben darf. Und damit komme ich zu Gott und dann werden die Dinge anders. Das ist Gnade, es darf sein, du darfst sein, komm an diesen Ruhepunkt. Der dritte Punkt, und dann geht es aber weiter, auch mit dem verlorenen Sohn, der ja so viel Gnade erlebt hat. Wir müssen nicht so bleiben, wie es ist. Es darf sein, aber es muss nicht so bleiben. Und Und auch das hat der verlorene Sohn ja sehr schnell erlebt. Er kommt in die Arme des Vaters, er erlebt diesen Moment der rückhaltlosen und vollständigen Annahme, er muss sich nicht rechtfertigen, er muss nichts erklären, er erlebt keine Ablehnung, er erlebt keine Schelte, es darf wirklich sein. Aber in dem Moment, wo das was sein darf, mit Gott in Kontakt kommt, fängt Gott schon an zu wirken. Und er fängt an, ihm die Kleider auszuziehen, die mit Schmutz befleckt sind. Er fängt an, ihm neue Schuhe zu geben. Er gibt ihm den Ring. Er ehrt ihn wieder. Er reinigt ihn. Er befreit ihn von den Schlangen der Vergangenheit. In dem Moment, wo der Kontakt mit Gott entsteht, geht es auch schon los. Es bleibt nicht so. Und Halleluja, es muss auch nicht so bleiben. Es darf sein, aber es muss nicht so bleiben. Ist nicht schön? Und da ist wieder Gnade Gottes. In diesem Reinigen, in diesem Entschlacken, in diesem Wirken, er wirkt an uns und dieser verlorene Sohn lässt den Vater an sich wirken und daraus entwickelt er ein neues Leben. Er lässt den Vater an sich wirken und daraus entwickelt er ein neues Leben. Und was passiert dann? Dann passiert, dass wir Möglichkeiten finden, mit unseren Schwächen, die wir ja alle haben, neu umzugehen. Ich habe das oft erlebt, dass Leute sich einen großen Druck machen mit ihren Schwächen. Aber Freunde, wenn wir ganz ehrlich sind, und das Wort Gottes sagt da gar nichts anderes, unsere Schwächen, die bleiben. Aber unser Umgang damit, der kann sich ändern. Und das ist was Schönes. Auch das ist Gnade. Unsere Schwächen, die bleiben, viele davon. Manches wächst sich vielleicht auch aus, aber viele Schwächen, die bleiben, die gehören mit zu unserer Charakteristik. Aber wie wir damit umgehen, durch die Gnade Gottes, da gibt es viel, viel Möglichkeiten, auch etwas zu lernen. Und da passt es gar nicht so richtig hin, was man auch manchmal hört, halt dieses gut schwäbische Hasso bene halt, so muss man nennen. Ja, das kann man natürlich sagen, ja, und das kann man vielleicht auch verstehen, dass jemand das sagt, aber es ist kein biblischer Satz. So bene halt, so muss man nennen. Ja. Da redet sich jemand raus, einen Umgang mit seinen Schwächen zu entwickeln. Ich sage es mal so, der Sozialverträge. Eben nicht. Man kann einen Umgang mit seinen Schwächen entwickeln, der sozial verträglich ist. Und wenn wir Gott an uns wirken lassen, dann passiert noch was Zweites. Dann kommt nämlich auch die Umkehr von unseren Sünden mit ins Spiel. Umgang mit unseren Schwächen, das ist das eine, aber Umkehr von unseren Sünden, das ist das andere. Und auch da sind wir manchmal vielleicht etwas mutlos und sagen, oh, da komme ich nie raus, da kämpfe ich schon so lange Zeit und ich schaffe das einfach nicht. Und irgendwie habe ich da gewisse Dinge oder Gewohnheiten im Griff, die sündhafter Natur sind. Aber auch dafür gibt es eine Gnade. Und wenn wir noch drinstecken, ich möchte es mal so auflösen, wenn wir noch drinstecken in gewissen Dingen, dann haben wir nur die passende Gnade dafür noch nicht gefunden. Aber diese Gnade gibt es. Jesus hat eine vollkommene Erlösung erworben. Diese Erlösungsgnade ist da und wenn wir Unerlöstes in uns tragen, dann heißt es nur, dass wir die richtige, die passende Gnade, die Gnade, die uns den Ausweg weist, die Gnade, die uns Türen öffnet, die Gnade, die eine positive Entwicklung im Ganzen ist, dass wir diese Gnade noch nicht entdeckt haben. Und was können wir tun? Diese Gnade suchen. Gnade suchen. Herr, wo ist deine Gnade für meine Sache? Welche Form von Gnade hast du hier für mich erworben? Welche Gnade passt? Ich suche deine Gnade, die etwas Positives in Gang setzt in meinem Leben. Die Gnade suchen, die Gnade finden, so lange suchen, bis man sie findet und die Gnade dann wirken lassen, ein- und aushalten. Das kann ein lösendes Wort sein. Das kann ein einfacher, hilfreicher Gedanke sein. Das kann eine Erfahrung sein, die irgendwelche Türen öffnet. Aber Gott ehrt es, wenn wir seine Gnade suchen. Und wer sucht, der findet, so heißt es auch im Wort, Gnade suchen, bis wir sie gefunden haben. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Wenn wir da unterwegs sind, wenn wir wissen, wir sind gewollt, wir dürfen sein, wie wir sind, wir müssen nicht bleiben, wie wir sind, dann kommt dieses Werden dürfen dazu. Wir dürfen die werden, die wir in Jesus eigentlich schon sind. Und da ist ja was ganz Grandioses passiert damals durch Jesus, durch Kreuz und Auferweckung, durch diese Befreiung von der Sünde durch das Kreuz und durch diese Neuschöpfung, die in der Auferweckung sichtbar wird, dass wir eine neue Kreatur sind. In Christus sind wir eine neue Kreatur, sind wir eine neue Schöpfung. Und da ist diese eigenartige Diskrepanz, ich spüre die jeden Tag in meinem Leben, ihr vielleicht auch. Ich bin in Christus schon eine neue Kreatur. Ich bin heilig, ich bin gereinigt, ich bin geduldig, ich bin mutig, ich bin kraftvoll, ich bin freundlich, ich bin höflich, ich bin alles Mögliche in Christus. Aber in meinem realen Leben merke ich, hoppla, da fehlt es immer wieder, dass ich das lebe, was ich eigentlich schon bin. In meinem realen Leben bin ich das gar nicht immer. Da fehlt es an manchen Stellen. Und trotzdem, und es ist so wichtig, dass wir daran anknüpfen, es gibt unsere erlöste Variante bereits, so möchte ich mal sagen. Kreuz und Auferweckung Jesu, das ist dieser Erlösungspunkt. Da ist neue Schöpfung entstanden. Es gibt die neue Petra, es gibt den neuen Dieter, es gibt den neuen Nico, die erlöste Variante. Es gibt den neuen Tobias, es gibt diese erlöste Variante von uns. Die existiert schon. Wo existiert sie? In Christus, da steckt sie schon drin und Jesus ist in uns. Er ist derjenige, der diese Erlösungskraft in uns hineinbringt und diese erlöste Variante für uns hat. Und wenn wir Jesus sehen, wenn wir auf Jesus schauen, und das dürfen wir ja tun, wenn wir ihn betrachten, wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir nicht nur ihn, dann sehen wir auch unsere erlöste Variante. Und ihr seht dort übrigens auch die erlöste Variante von deinem Ehemann, von deinen Kindern, von deinen Geschwistern in der Gemeinde, steckt da alles drin, steckt da alles in diesem Jesus drin. Du siehst die erlöste Variante. Und Freunde, das ist wie ein Spiegel, der das Negative rausfiltert. Stell dir einen Spiegel vor in deinem Badezimmer, einen ganz besonderen Spiegel, und du kommst da morgens hin, schaust hinein, und dieser Spiegel, der filtert gewisse Dinge einfach raus, die gibt er nicht wieder. Der filtert alle deine Falten raus, und alle deine Pickel, alle deine Unreinheiten, alle die Unebenheiten der Haut und was einem da so alles stören kann. Geht gar nicht, hör?
Ja.
Und du schaust in diesen Spiegel Jesus und siehst deine erlöste Variante ohne all das, was uns in unserem Leben gibt. So ist unser Jesus. Da steckt unsere erlöste Variante drin, die wir dort sehen. Jesus ist unser Urbild, Jesus ist unser Vorbild, Jesus ist der, wo wir schon drin sind, wo wir uns so sehen können, wie Gott uns geschaffen hat, und wir uns auch eines Tages wieder erlösen. Da sind wir uns im Grunde schon so, wie wir immer eines Tages sein werden. Immer noch du, immer noch ich, immer noch ganz Petra, ganz Dieter, ganz Nico, ganz Tobias, ja, aber erlöst, so wie wir im Himmel sein werden, das können wir auch in Jesus schon sehen. Und wenn wir das sehen, dann kommen wir genau an diesen Punkt, wo ich am Anfang schon war, mit diesem Aus- und Einatmen. Dass wir dann sagen, ja gut, dann können wir doch unsere Unreinheiten, unsere Unebenheiten, unsere Pickel, unsere Falten, die können wir hergeben, ausatmen und sagen, dafür ist doch einer gestorben. Und dieses neue Anziehen in diesem neuen Menschenwandel, den er für uns geschaffen hat. Und an dieser Stelle dürfen wir das Kreuz nutzen. Mein fünfter Punkt, das Kreuz nutzen, die große Müllhalde der Welt. Ihr wisst es, ich sage da gar nichts Neues. Das Kreuz ist ein Ort, wo man etwas loswerden kann. Dazu ist es da, dazu ist es in Golgatha reingerammt worden, damals in diesen Felsen. Das Kreuz ist ein Ort, wo man etwas loswerden kann. Und es wird mir im Laufe der Jahre, muss ich sagen, immer wichtiger, und ich sehe auch immer größere Bedarf in meinem eigenen Leben, Dinge loszuwerden. Und nötig dazu ist eigentlich nur im Glauben, Dinge loszulassen. Und das klingt in der Tat einfacher, als es ist, stimmt's? Aber darum geht's, loslassen, im Glauben etwas loslassen und an diesen Ort zu bringen, der dafür gedacht ist, nämlich das Kreuz, die große geistliche Müllhalde des Universums. Und das betrifft unter anderem auch unsere Gedanken. Wir denken ja so wahnsinnig viel den ganzen Tag. Es gibt ja keinen Moment, wo es nicht irgendwie in uns denkt. Ja? Es denkt und denkt und denkt und denkt. Und dieses Denken ist die Realität, in der wir leben und aus der heraus wir unser Leben gestalten. Das sind gar nicht so sehr die Dinge draußen, das sind gar nicht so sehr die Umstände, das sind gar nicht so sehr die Mitmenschen, das meinen wir immer bloß. Ja? Aber was eigentlich uns ausmacht und uns und unser Leben gestaltet und uns in eine gewisse Richtung bringt, das sind unsere Gedanken. Das ist die Realität, aus der heraus wir leben. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gedanken. Es gibt gute und schlechte Gedanken. Es gibt ermutigende und entmutigende. Es gibt milde und aggressive. Es gibt so viele unterschiedlichste Gedanken. Ich habe jetzt jüngst ein Buch gelesen von einer Seelsorgerin und die hat was ganz, ganz Interessantes gesagt. Sie arbeitet eben auch an den Gedanken im Gespräch mit den Leuten, die da kommen. Und wenn so ein negativer Gedanke im Raum steht, dann fragt sie die Leute, wer wärst du denn ohne diesen Gedanken? Eine ganz tolle Frage. Wer wärst du denn ohne diesen Gedanken? Ja? Stell dir vor, Ehefrau, du denkst, ja, mein Mann sollte nicht seit 50 Jahren Tag für Tag so ruffelig sein. Der Gedanke kann dir kommen, ja? Vor allem wenn du so einen Ruffelfeber hast, stimmt's? Kann dir der Gedanke kommen, er sollte nicht so ruffelig sein. Ja? Es ist vielleicht sogar richtig, ja? Aber dann sagt diese Seelsorgerin, aber was nützt dir dieser Gedanke? Mein Mann sollte nicht so ruffelig sein. Dann redet sie über den Gedanken und dann stellt sie eben genau diese Frage, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Stell dir vor, du würdest morgen aufwachen und diesen Gedanken gäbe es nicht mehr. Mein Mann sollte es nicht so ruffelig sein, aber einfach weg, der Gedanke. Einfach weg, der Mann. Und dann fangen die Leute an nachzudenken. Heute und auch an dieser Stelle, ich gebe euch die Frage mit, könnt ihr ausprobieren. Stoßt ihr auf eure erlöste Variante, stoßt ihr auf Gnade Gottes, stoßt ihr auf Jesus. Weil wenn dieser Gedanke, mein Mann sollte nicht so ruffelig sein, der dich ruffelig macht, der dir gar nichts bringt, der dein Leben düster und finster und belastet und zumindest nichts Gutes in dir bewirkt, ja, wenn dieser Gedanke, der nichts Gutes bewirkt, plötzlich weg wäre, dann hat plötzlich etwas Neues, hat plötzlich etwas anderes Raum, ein neuer Gedanke, ein Gedanke von Gott, deine erlöste Variante, etwas von Jesus, das kann dann plötzlich kommen. Probier das aus, das ist ganz, ganz spannend, was da geschehen kann. Und wenn wir das merken, Freunde, dann wird es leichter mit dem Loslassen. Dann steht auch in uns ein Wille auf und sagt, hey, wenn es doch diesen guten Gedanken gibt, der jetzt bloß keinen Platz hat, weil dieser Ruffelgedanke in mir ist, ja, dann gebe ich doch den Ruffelgedanken ans Kreuz, wo er hingehört, und lasse den neuen von Jesus rein, und dann geht es mir besser. Und siehe da, es wirkt sich sogar dann auf die Ehe aus, und der Mann wird plötzlich vielleicht ein bisschen netter. Das kann sogar, ich will jetzt nicht versprechen, aber es kann ich sogar. Dieses Loslassen hat eine ganz wichtige Funktion. Neues kann rein, aber dieses Loslassen macht uns innerlich beweglich. Es entsteht wieder Luft für Neues, für Bewegung, für Entwicklung. Unsere Schwierigkeiten sind oft darin begründet, dass wir so festgefressen sind, dass wir so fixe Gedanken haben, die wir so hart festhalten, über so lange Zeit verfechten und festhalten und dranbleiben und in einer unglaublichen Konsequenz, die anderswo viel besser aufgehoben wäre, an solchen Gedanken festhalten. Ja? Vielleicht mit Fug und Recht, vielleicht mit einem realen Hintergrund, vielleicht ist es auch ganz logisch und schlüssig und völlig berechtigt, das mag ja sein, nur der Gedanke bringt er nichts. Der Gedanke stört. Er stört. Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Was würde dann passieren, wenn es diesen Gedanken nicht mehr gäbe? Voilà, dann passiert die ganze Menge, dann kommt Bewegung. Und wenn Bewegung reinkommt, dann können wir uns vielleicht auch wieder ein bisschen mehr sortieren. Und das ist mein letzter Punkt über die Gnade heute Vormittag. Und wir dürfen uns auf Weniges fokussieren. Auch das ist so eine Beobachtung, die ich in der Beschäftigung mit den Gedankenwelten festgestellt habe, dass wir uns heutzutage mit so unglaublich viel beschäftigen. Also man weiß auch, das ist viel mehr als im Mittelalter. Also heute erlebt jemand an einem Tag, glaube ich, muss ich so viel Informationen verarbeiten wie früher im Mittelalter in einem Jahr. Ja, das ist also ganz verrückt. Ja. Aber es beschäftigt uns viel und wir beschäftigen uns mit vielem. Und darüber verlieren wir oft die Fokussierung, die wir eigentlich bräuchten, ein wirkliches Leben mit Jesus führen zu können. Wir kümmern uns um so viel, sind überall dabei, denken mit, reden mit, beschäftigen uns mit Dingen, mit unglaublichen Mengen. Und die Frage dürfte doch manchmal sein, Herr, wo willst du denn mich wirklich haben? Womit soll ich mich wirklich beschäftigen? Wo habe ich wirklich Verantwortung und welche überhaupt? Und da ist es mir deutlich geworden, es ist uns eine große Hilfe, wenn wir viele Dinge nicht mehr so wichtig nehmen. Wenn uns dienen durfte. Auch das ist eine Gnade Gottes, dass wir manche Dinge einfach Gott überlassen, uns nicht mehr selbst damit beschäftigen, sondern sie Gott überlassen. Das ist ein ganz probates biblisches Mittel, Dinge, mit denen man nicht klarkommt, die man nicht bewältigen kann, wo man merkt, da gehöre ich eigentlich nicht rein, ja, sie einfach Gott zu überlassen und zu sagen, Gott, ich gebe das an dich ab, kümmere du dich drum, damit werde ich mich nicht mehr beschäftigen. Die richtigen Dinge natürlich, das steht schon. Ja. Es gibt auch Dinge, die darf man einfach anderen überlassen. Auch das ist möglich. Auch das ist manchmal dran, dass man sich in so vielen Dingen beschäftigt, wo eigentlich jemand anders schon da wäre, wo eigentlich ein anderer die Verantwortung hat, wo eigentlich ein anderer von Gott gesetzt wäre. Und dann zu sagen, hey, ich überlasse das einfach dem anderen. Ich vertraue was Gott an, ich vertraue was dem anderen an, und dann wird es für mich schon ein bisschen leichter. Und dann gibt es noch was Drittes, man darf auch Dinge einfach liegen lassen. Vielleicht dürfen wir auch das wieder lernen. Es müssen heutzutage auch Dinge liegen bleiben. Vielleicht die unwichtigeren Dinge, da kann man schon unterscheiden, aber es gibt auch Dinge, die liegen bleiben dürfen. Stell dir vor, Gott käme heute Nachmittag zu dir in deine Wohnstube, in dein Wohnzimmer oder wo du dich aufhältst oder bei der Wanderung draußen. Gott käme zu dir und er hätte einen Wunsch an dich persönlich. Und er würde zu dir sagen, auch Herr, ich möchte 2/3 von den Dingen, die dich beschäftigen, die dich am Laufen halten, die dich umtreiben, was dich beschäftigt, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, 2/3 von diesen Dingen würde ich gern haben. 2/3. Nehmt das mal mit. Da braucht man eine Stunde Zeit, um darüber nachzudenken. Ja? Überleg mal, wie dein Leben aussehen würde, wenn Gott käme und sagt, ich möchte 2/3 von dem, was dich so wahnsinnig beschäftigt, möchte ich gern haben. Ich kann euch sagen, was rauskommt. Es kommt raus, dass sich dein Denken, dein Inneres fokussiert auf weniges, was wirklich wichtig ist und wo Gott dich wirklich haben will. Dein Inneres ordnet sich, du setzt den Fokus, du konzentrierst dich, es wird dir klarer, wo gehöre ich hin, was will Gott von mir, wo soll ich wirklich mein Mann stehen, wo soll ich auch wirklich reingehen, auch mit Energie reingehen, auch mit Entschiedenheit, auch mit ganzer Kraft. Ja? Und wo sind die Dinge, die mich nur aussaugen, die ich an Gott abgeben kann, an Menschen abgeben oder einfach liegen lassen. Es kommt ein Sortierungsvorgang in unser Inneres. Und auch das ist Gnade. Unsere Überforderungsgesellschaft, die wir uns selber auferlegen und die wir auch selber leben, die ist nicht von Gott. Gott überfordert Menschen nicht, ja? Das ist nicht in seinem Plan drin. Und ich glaube, dass er an vielen Stellen Lösungen hat. Manchmal nicht sofort, manchmal nicht an einem Tag. Also ist ja auch konstruiert, Gott kommt und sagt, ich nur 2/3, geht nicht so schnell. Ja? Aber dieser Fokussierungsprozess, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich von Gott, was soll ich wirklich sein? Und wo darf ich aus Dingen raustun gehen und mich einfach nicht mehr damit beschäftigen, ist sehr beruhigend und ist die große Gnade. Freunde, wir leben in einem riesengroßen Gnadenstrom. Wir sind gewollt, Gott hat uns geschaffen. Wir dürfen sein. In seiner Gegenwart dürfen wir wirklich sein. In seiner Gegenwart müssen wir nicht so bleiben, wie wir sind. Da darf es Veränderung geben. Und wir können der werden, der wir wirklich sind. Wir können in unsere erlöste Variante hineinwachsen. Wir dürfen das Kreuz nutzen, um Dinge loszuwerden, loszulassen, um Raum zu schaffen für Neues und beweglich zu werden. Und wir dürfen uns im praktischen Leben auf das Wenige fokussieren, wo Gott uns hinein, wo Gott uns haben will und wo er dann auch Gnade dazu geben wird. Das ist alles im Erbe der Himmels. Ich möchte uns einfach ermutigen, nehmen von seiner Fülle Gnade und Gnade und Gnade und Gnade, Tag für Tag. Atmet aus, atmet ein, lasst los, empfangt. Bleibt in Bewegung, geht ab, nehmt etwas Neues, nutzt diesen Pool an Gnade, diese Fülle an Fülle. Nimm davon, wenn du genommen hast, dann gibt es auch weiter an andere in deiner Umwelt, bei den Bohren auch. Amen. Lass uns auch aufstehen, miteinander beten. Jesus, ich danke dir so sehr für deine große Gnade. Und ich danke dir, Vater, dass du ein Gott der Gnade bist, der Gnade geschaffen hat, der Gnade gewährt, der Gnade schenkt. und der sich darüber freut, wenn wir von dieser Gnade nehmen und nehmen Tag für Tag und wenn wir sie suchen, wo wir sie noch nicht gefunden haben. Danke, Herr, dass es Gnade gibt für unser ganzes Leben, dass es Gnade gibt für jede einzelne Situation. Manchmal sieht die Gnade vielleicht ein bisschen anders aus, als wir gedacht haben, aber es ist deine Gnade und von daher gut. Aber es ist eine präzise Gnade, eine Gnade, die zu uns passt, in unser Leben passt, die uns Perspektiven eröffnet, die uns befreit von Altem und Belastetem und uns Neues und Frisches und Schönes in die Welt. Und dafür danken wir dir, Herr, von ganzem Herzen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Punkt, der dir jetzt eingefallen ist. Und wo du gemerkt hast, wo Gott vielleicht dran anklopft und sagt, hey, da würde ich mal gerne mit dir ins Gespräch kommen. Dann nimm doch den Punkt, halt ihn Gott mal hin. Halt ihn in seinen kleinen Stuhl und sag, Herr, ich weiß, dass es dafür nicht.